Freut euch, schreibt der Paulus an die Gemeinde in Philippi. Er ruft sie quasi förmlich dazu auf, dass sie sich freuen sollen. Freut euch ist ein Aufruf von Paulus am Ende von seinem Brief in Philippi. Wir haben es gerade gehört in Philipper 4. Kann man Freude eigentlich verordnen oder kann man überhaupt zur Freude aufrufen? Ich weiß nicht, ob man so richtig zur Freude aufrufen kann, aber man kann sie zumindest in den Blick holen. Und das ist das, was Paulus macht. Und das ist das, worum es heute Morgen geht. Wenn Sie mal überlegen, worüber haben Sie sich zuletzt so richtig gefreut? Was gab es da so? Wir haben ein paar Dinge vorher schon gehört, worüber man sich freuen kann. Ich habe gedacht, ich stehe heute hier hin und erzähle von einem richtig schönen Skitag, den wir gestern miteinander erlebt haben. Jetzt war der leider gar nicht so sonnig, wie ich mir das gedacht habe. Aber ich glaube, ich kann mich trotzdem drüber freuen, weil Skifahren konnten wir ja ganz gut. Und es war auch schön, miteinander unterwegs zu sein. Man kann sich freuen, wenn man genau hinguckt. Vielleicht haben Sie sich gefreut zuletzt über Ihren Geburtstag oder über die Geburt von einem Familienmitglied. Das ist doch immer ein Grund zur Freude. Da kommt es quasi förmlich in einen rein, die Freude. Oder als der Lieblingsverein mal wieder gewonnen hat. Das kann manche auch freuen. Also mich freut es gerade. Meiner ist gerade ziemlich gut. Das freut einen dann. Wenn sie nicht so gut sind, wird es mit der Freude schon schwieriger. Oder man freut sich über die Wärme draußen, wenn man die Sonne spürt und merkt, dass sie schon wieder Kraft kriegt und dass es Richtung Frühling geht. Man kann sich über vieles freuen, wenn man genau hinguckt. Vielleicht freuen sie sich über was man ihnen erzählt hat. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, gibt's Grund zur Freude in vielen von uns. Wann haben Sie zuletzt so aus tiefster Seele gelacht? Und wann hat Ihre Freude zuletzt Ihr Herz so richtig durchflutet? Da muss man vielleicht schon ein bisschen nachdenken, weil das passiert gar nicht so oft. Aber ich denke, das kennen Sie von sich auch, dass die Freude einfach mal raus musste, in einem Jubel, in einem Ruf oder in strahlenden Augen oder vielleicht einfach nur in einem, ach, ist das schön, das ist auch Freude. So kann sich Freude auch ausdrücken. Ist wunderbar, das kommt von allein. Ich finde immer, ganz kleine Kinder, die können sich so herrlich freuen über Dinge, wo ich mich schon gar nicht mehr, da muss ich mich dran erinnern, dass ich mich darüber auch freuen kann. Wenn kleine Kinder das Gesicht ihrer Eltern entdecken, dann freuen die sich und man sieht es denen an. Oder wenn sie die Stimme von Mama oder Papa nur in der Ferne hören, die müssen noch gar nicht mal da sein. Nur die Stimme zu hören, das löst in ihnen Freude aus. Und wenn so ein Kindergesicht einen anstrahlt, das ist die pure Freude, finde ich. Da haben wir als Erwachsenen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil wir dann doch oft auch die schweren Dinge sehen. Und wir haben in unserem Alltag halt mit Schwerem zu tun und wir haben unsere Sorgen. Und da müssen wir uns vielleicht manchmal ganz besonders aufrufen, dass wir es nicht vergessen. Freut euch doch auch mal wieder. So wie es der Paulus eben nach Philippi schreibt. Die haben wahrscheinlich auch nicht so arg viel Grund zur Freude und deshalb schreibt er, freut euch doch mal wieder. Das schreibt er schon ganz am Anfang von ihrem Brief, dass es Grund zur Freude gibt in Philippi. Er schreibt nämlich, seinen Brief beginnt er so: Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Paulus freut sich über die Leute, die in Philippi in der Gemeinde sind. Das ist Grund zur Freude für ihn. Das ist genug Grund zur Freude für ihn. Paulus freut sich. Aber wenn wir mal angucken, wo er diesen Brief an die Philipper geschrieben hat, wo er selber gerade sitzt, dann ist es schon ein bisschen verwunderlich, dass er schreibt, ich freue mich. Er sitzt nämlich gerade im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, vielleicht auch in Ephesus, ganz genau weiß man es nicht, aber es ist eigentlich auch egal. Er sitzt auf jeden Fall im Gefängnis, ist angekettet und er kann nichts tun. Er kann eben das, was er sonst so gerne macht und was er so mit Freude macht, nämlich rauszugehen, zu missionieren, Gemeinde zu gründen, das kann er nicht mehr tun, weil er im Gefängnis ist. Er sitzt da ganz allein, beschäftigt sich dann auch zwangsläufig mit sich selber, weil man im Gefängnis das gar nicht anders kann, als über sich nachzudenken. Er ist in einer recht aussichtslosen Lage. Naja, bildle da mal mit dabei. Ungewiss, wie es ausgeht. Er weiß wahrscheinlich, wenn es in Rom war, weiß er wahrscheinlich, dass es nicht so gut mit ihm ausgehen wird. Und trotzdem sitzt er da und freut sich. Was ist denn das für eine Freude? Ist das eine trotzige Freude, die sich so ein bisschen gegen die Situation wehrt? Oder ist es vielleicht sogar schon eine zynische Freude? Ich glaube nicht. Worüber könnte sich Paulus im Gefängnis freuen? Wahrscheinlich freut er sich nicht über so etwas Banales, wie dass er ein Dach über dem Kopf hat oder so. Oder dass er einen schönen Ausblick durch seine Gitterstäbe hat, wenn er überhaupt einen gehabt hat. Ich glaube, das war nicht der Grund seiner Freude. So billig ist seine Freude im Gefängnis nicht. Der Predigttext von uns, vom heutigen Sonntag, der gibt uns die interessante Antwort, worüber sich Paulus freut. Ich lese euch mal Philipper 1, die Verse 12 bis 21. Liebe Freunde, schreibt er da, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes weitergetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Und ich werde mich weiter freuen, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Befreiung führen wird. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja, liebe Gemeinde, der Grund für die Freude von Paulus im Gefängnis ist, dass Christus weiter verkündigt wird. Dass das Wort von Jesus, das er in die Welt getragen hat, auch wenn er jetzt im Gefängnis sitzt, weiter durch die Welt geht. Die Verkündigung, darauf kommt es für ihn an, dass die Botschaft weitergetragen wird, auch wenn er selber das nicht mehr tun kann. Darüber freut sich Paulus, dass es auch ohne ihn geht. Wenn es Paulus bei seiner ganzen Missionstätigkeit immer darum gegangen wäre, dass er selber Christus verkündigt und dass nur seine eigene Art der Verkündigung die einzig richtige gewesen wäre, dann hätte er jetzt in den Ketten im Gefängnis keinen Grund zur Freude gehabt. Dann hätte er sich eher ärgern müssen oder hätte frustriert sein müssen. Aber es geht Paulus eben nicht darum, dass er Christus verkündigt, sondern es geht ihm vor allem darum, dass Christus verkündigt wird. Ganz generell. Und das hängt nicht an ihm. Das ist eine ziemlich selbstlose Haltung, finde ich, bei Paulus. Und die verwundert mich ein bisschen, wenn ich sonst so lese, wie der Paulus so auftritt. Er ist sonst immer aufgetreten und hat gesagt, das, was ich sage, das ist das Richtige. Wenn er in eine neue Gemeinde gekommen ist, hat er eine Gemeinde gegründet und hat sogar ganz oft gesagt, nehmt mich als Vorbild. Hat er Paulus, das kann man in vielen von seinen Briefen, kann man das lesen. Macht's wie ich, sagt der Paulus. Dann ist er in Athen auf den Areopag gestanden, wo die ganzen Götterfiguren sind und hat gesagt, das sind alles nur Götzen, das, was ich sage, ist richtig. Er hat sich einmal sogar mit Petrus angelegt, der war damals eine Autorität. Petrus war ja Jünger von Jesus und kein Unwichtiger. Mit dem hat sich der Paulus angelegt und die haben gestritten drum, wer recht hat. Kann man im Galater 2 nachlesen, wenn man das mal möchte. Und einmal hat er sich auch mit der Gemeinde in Jerusalem angelegt und ist dann extra nach Jerusalem gereist, um mit denen zu diskutieren, wie man es denn richtig jetzt macht. Also er wusste schon, was er will. Und jetzt auf einmal sitzt er im Gefängnis und wird so überhaupt nicht nervös. Das wundert mich schon ein bisschen. Zumal es da in Philippi ja Leute gibt, die seine Abwesenheit ausnutzen. Leute, die ihn als Verlierer hinstellen. Leute, die sagen, na so heilig wird der Paulus dann doch wohl nicht sein. Sonst wird ihn Gott ja wohl rausholen aus dem Gefängnis einmal mehr. Aber lässt ihn sitzen, lässt auf nicht so eine gute Gottesbeziehung schließen. Vielleicht sitzt er ja sogar zu Recht hinter Gittern. Solche Dinge werden gestreut in Philippi. Eifersucht und Rivalität, das war offenbar schon damals in den ganz frühen Gemeinden ein Thema. Und jetzt, wo er sich nicht wehren kann, da sind die Rivalen von Paulus natürlich auf dem Plan in Philippi. Eigentlich müsste er sich ärgern über die Situation. Aber Paulus ärgert sich nicht über seine taktisch schlechte Situation. Er grübelt auch gar nicht mal drüber nach, wie er schnellstmöglich wieder rauskommt und die Situation klären kann. Er sitzt da hinter Gittern und freut sich. Er freut sich, wenn das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird. Völlig egal, auf welche Weise und völlig egal von wem, wenn es nur wirklich das Evangelium von Christus ist. Oder in irgendeiner Form das Evangelium von Christus ist. Das scheint ihm zu reichen. Finde ich ganz interessant. Denn so kenne ich den Paulus gar nicht. Wenn man sich das mal versucht, ein bisschen bildlich das vorzustellen. Wenn die Verkündigung Jesu Christi sowas wäre wie Wein. Wein ist immer eine Mischung. Wein ist nie Alkohol in Reinform. Wein ist immer eine Mischung. Alkohol in Reinform gibt es so gut wie gar nicht. Wenn die Verkündigung des Evangeliums sowas wäre wie Wein, dann gibt es das Evangelium nie unvermischt. Da kommt die Verkündigung des Evangeliums kommt immer in einer sehr getrübten Mischung ins Glas der Glaubensverkündigung. Das ist immer versetzt mit persönlichen Absichten, ob die jetzt lauter sind oder unlauter sind. Es steckt immer was Persönliches drin, wenn man Jesu Wort weitersagt, wenn man es verkündigt. Schon die eigene Situation oder wie man das Wort verstanden hat, trägt ja dazu bei, dass man sein eigenes mit hineinlegt, wenn man es weitersagt. Und der Wein des Evangeliums wird bei der Verkündigung eben auch mal gestreckt und gepanscht und mit billigeren Getränken versetzt. Und das alles, so sagt der Paulus, das ficht mich überhaupt nicht an. Ich ertrage selbst den verlogensten Prediger, solange in seiner Botschaft das Evangelium noch in einer geringen Dosis vorhanden ist. Ich finde es überraschend. Ich bin sicher, dass Paulus es nicht gut gefunden hat, wenn andere jetzt kommen und in Philippi die Verkündigung nutzen, um auf der Plattform ihre Rivalität auszuleben. Ich bin sicher, das hat er nicht gut geheißen. Aber für ihn steht eben als Priorität vor allem anderen, dass auch da, wo Christen sich uneinig sind, dass es immer noch um Jesus Christus geht. Dass trotzdem er verkündigt wird, selbst wenn es in verschiedene Weisen passiert. Christen sollten auch in ihren Auseinandersetzungen und auch in ihren Unterschieden sich nicht den Respekt versagen, sich nicht den Gegner zum Feind machen. Wenn man diese Passage aus dem Philipperbrief mal ernst genommen hätte, wie viele Konflikte innerhalb des Christentums würden dann anders laufen? Weil da ist es nämlich oft so, dass man sich nicht freut, dass das Evangelium verkündigt wird, sondern dass man sich eher ärgert, wie es ein anderer verkündigt. Oder wie viele Gräben wären im Laufe der Kirchengeschichte gar nicht erst aufgerissen worden, wenn man die Verkündigung Jesu als das Wichtigste in den Vordergrund gestellt hätte. Oder wenn ich auch mal ein bisschen auf uns als Kirche schaue, wenn man da von außen drauf guckt, wie sich innerhalb des Christentums abgegrenzt wird und wie man sich voneinander unterscheidet, wie sich Freikirchen von Landeskirchen abgrenzen und umgekehrt, wie man Ökumene immer will, aber dann doch irgendwie immer das in den Blick gerät, wo es dann doch noch die Unterschiede uns trennen. Das ist natürlich vielleicht im öffentlichen Interesse interessanter, die Unterschiede wahrzunehmen, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mittlerweile als Kirche oder als Christen selber so weit sind, dass wir ganz schnell dabei sind zu fragen, kann das der andere denn so sagen oder darf man das überhaupt so sagen? Oder ist das nicht Irrlehre? Müssen wir nicht aufpassen, dass hier nicht was Falsches verkündigt wird? Und es geht nicht nur um das, was man sagt, sondern auch um das, was andere leben. Und auch da, das merke ich bei mir selber auch, da wird so schnell, also da urteile ich auch selber schnell über Menschen. Da wird so schnell geurteilt über Menschen, über das, was sie sagen, was sie tun. Da sagt man schnell mal, ist das überhaupt ein rechter Christ? Das rutscht einem vielleicht manchmal so raus, aber da steckt ja was dahinter. Da steckt ja dahinter, dass er es eben anders lebt, sein Christsein, als das, wie ich es leben würde oder wie es mir passt. Manchmal habe ich den Eindruck, man wird fast wie zu einem Kontrollrat der Verkündigung Christi, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, wir müssten darüber entscheiden, dass ja die Botschaft in Reihenform erhalten wird. Und wo das passiert, da denke ich immer, das stimmt doch nicht. Wir sind nicht der Kontrollrat der Verkündigung Christi, wir sind die Verkündiger selber. Mir ist auch schon so gegangen, dass ich in der Predigt gesessen bin und dann hat sich so innerlich bei mir der Magen verschoben, weil ich das im Studium ganz anders kennengelernt habe. Und da wird man natürlich auch darauf trainiert, dass man das analysiert, was da dahinter steckt und so. Und dass man es auch hinterfragt. Und es war mir eigentlich unangenehm, dass ich da drin sitze und immer nur das kritisieren muss, was der jetzt da sagt. Anstatt mich daran zu freuen, dass Christus verkündigt wird. Warum ist das denn so? Ist doch verrückt. Ich habe mich auch schon mal bei Facebook dazu hinreißen lassen, kritische Kommentare rauszuschicken. Das mache ich ganz selten, aber manchmal ist es halt dann doch passiert, wenn da einer was gepostet hat, was nicht meiner Meinung entsprochen hat. Und ich finde, das darf man ja auch. Das ist auch gut, dass man unterschiedliche Sichtweisen und auch unterschiedliche Glaubensweisen hat. Das ist sogar wertvoll in unserem Glauben. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Wir haben keinen Einheitsglauben, das brauchen wir auch gar nicht. Aber in allem Unterschied sollte uns wichtig sein, dass wir uns dran freuen können, wenn Christus verkündigt wird. Auch wenn es auf eine Weise passiert, wo ich vielleicht meine Schwierigkeiten mit habe. Und manchmal erstaunt es mich, wie schnell uns das aus dem Blick gerät. Da geht uns nämlich auch Freude mit verloren. Und das ist doch schade, wenn uns die Freude damit verloren geht. Der Paulus erinnert uns daran heute Morgen. Er stellt das der Verkündigung, dass Christus verkündigt wird, über das, wie er verkündigt wird. Vielleicht ist das was wir heute Morgen mitnehmen können. Und ich finde es was ganz Wertvolles, diesen Hinweis, denn da spricht so eine tiefe Gelassenheit von Paulus aus seinem Glauben. Das finde ich was Wertvolles, die Gelassenheit des Glaubens. Paulus weiß ganz genau, dass seine Gefangenschaft den falschen Predigern in Philippi freie Bahn gibt. Und trotzdem kann er ganz gelassen sagen, macht ihr nur. Das ficht mich nicht an. Und das ist jetzt nicht das Gleiche, als wenn man sagt, soll doch eh jeder glauben, was er will. So wie es heutzutage manchmal passiert. Oder Hauptsache, man glaubt irgendwas. Gell, wir glauben ja alle in den gleichen Gott, hört man ja manchmal auch. Gell? Hauptsache, jeder hat was, an das er glauben kann. Solche Sprüche sind es nicht, was der Paulus denkt. Solche Sprüche nehmen nämlich den Andersdenkenden überhaupt nicht ernst. Und solche Sprüche, die setzen den Glauben der Beliebigkeit preis. Wenn es wirklich so wäre, dann käme es auch auf Christus überhaupt nicht mehr an. Es kommt aber darauf an, auf Christus. Die Unterschiede in der Verkündigung darf man schon hören und die darf es geben, solange Christus das Gemeinsame in der Verkündigung ist, auf das alle aus ihrer unterschiedlichen Richtung hinweisen. Wenn das so ist, dann kann man eigentlich gelassen sein. Dann können wir uns daran freuen, dass er verkündigt wird. Und so eine Gelassenheit, das wünsche ich uns manchmal heutzutage auch. Allerdings ist es gar nicht so einfach. Die Gelassenheit des Paulus, die er uns davor macht, ist eine ganz schöne Herausforderung. Ich versuche es mal ein bisschen konkret zu machen. So eine Gelassenheit, die fängt nämlich damit an, dass ich nicht mehr denke, ach, die Art der Musik, die passt aber überhaupt nicht in die Kirche. Das gab es vor einiger Zeit ja noch ganz heftig, diese Gedanken, und gibt es auch heute noch, dass man sich überlegt, Mensch, dieser Musikstil oder diese Instrumente oder diese Sprache, englische Lieder oder lateinische, das ist nicht geeignet, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist dann nicht mehr möglich, zumindest nicht mehr so einfach. Solange Christus verkündigt wird, freue ich mich. Ob es auf Lateinisch passiert oder ob es mit Flöte oder Orchester oder Schlagzeug passiert, wenn Christus verkündigt wird, freue ich mich. Und da wird es für manche schon zur Herausforderung, diese Freude. Oder ich mache noch ein bisschen weiter. Solche Fragen wie zum Beispiel, werfen wir als Kirche nicht unsere Perlen vor die Säue, wenn wir Menschen trauen, die nach ihrer Trauung nie mehr im Gottesdienst auftauchen? Müsste man ein bisschen danach gucken, dass man dann auch irgendwie in der Gemeinde auftauchen soll? Oder müssen wir nicht eigentlich auch prüfen, ob Paten, die wir als Gemeinde benennen, ihre Patenamt richtig machen? Das kann man ja fragen. Solange Christus verkündigt wird, freue ich mich. Das ist schon ein bisschen über seinen Schatten zu springen in dem Fall. Es ist Herausforderung. Oder, wenn ich das sagen kann, wenn ich so gelassen sein kann wie der Paulus, dann brauche ich nicht kontrollieren, ob der Jungscharleiter oder die Erzieherin im Kindergarten oder der Pfarrer von der Kanzel mit jedem Wort genau richtig alles ganz korrekt sagt. Ich weiß ganz genau, dass der Pfarrer von der Kanzel, was er sagt und was er tut, geprüft wird. Und das ist auch okay. Finde ich gut, solange sie selbst bei ihrem inneren Widerspruch, wenn es sich innerlich verzieht und wenn sie sagen, oh, das finde ich aber ganz schwierig, was er heute gesagt hat. Wenn sie dann noch sagen können, solange Christus verkündigt wird, freue ich mich drüber, dann bin ich völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Wenn man das nicht mehr kann, wenn man sich nicht mehr drüber freuen kann, dann wird die eigene Art der Verkündigung Christi zu der, die als allgemeingültig angesehen wird. Und dann wird es schwierig. Deshalb brauchen wir diese Freude und deshalb brauchen wir einen Ruf zur Freude von Paulus. Und jetzt treibe ich es mal auf die Spitze. Und damit Sie auch hören, wie herausfordernd das tatsächlich sein kann, wie Paulus gelassen die andersartige Verkündigung hinnimmt. Und Achtung, jetzt geht vielleicht dem einen oder anderen das Messer in der Tasche auf, aber das muss man heute Morgen einfach auch mal ein bisschen provozieren. Mal angenommen, wenn einer von der AfD oder jemand von der Linkspartei oder vielleicht sogar Donald Trump in einer seiner Reden christliche Positionen vertreten würde, könnten wir dann mit Paulus sagen, ja, was soll's, soll er doch, schon recht, freue mich sogar drüber. Und ich höre schon Gedanken, auch in mir selber, die sagen, Moment mal, da muss man aber genau hinschauen, ob sie Christus auch wirklich als den Auferstandenen verkündigen, ob es ihnen um eine Beziehung zu Christus geht. Oder man muss gucken, was sie damit bezwecken wollen. Gerade Politiker, die nehmen doch oft religiöse Themen her, um damit ihre eigenen Interessen dahinter zu verstecken und dass die dann plausibel klingen. Das stimmt alles. Und dann höre ich im anderen Ohr die Stimme von Paulus aus dem Gefängnis, der sagt, ob ehrliche Beweggründe oder unehrliche, Hauptsache Christus wird verkündigt. Merken Sie ein bisschen, wie herausfordernd das sein kann? Es ist gar nicht so einfach, aber es ist unheimlich wichtig. Die Herausforderung der Gelassenheit des Paulus, das ist die, dass man nicht fragt, verkündigt er oder sie oder ich selber immer richtig, sondern dass man fragt, verkündigt er oder sie oder ich den Richtigen? Das ist ein Unterschied, aber ein ganz wesentlicher Unterschied. Denn um ihn geht's. Wenn es um Christus geht, dann ist er der Grund unserer Freude. Um ihn geht's als Grund der Freude im Philipperbrief. Gerade in der Situation in Philippi, wo manche auftreten und es ausnutzen. Und in unserem Leben ist es eigentlich auch so. Wenn er verkündigt wird, egal auf welche Weise, egal ob korrekt und sogar aus unlauteren Motiven, dann haben wir zumindest den Grund, uns zu freuen. Das ist wichtig, dass wir das sehen, wo Christus verkündigt wird. Man hat manchmal heutzutage den Eindruck, die Verkündigung Christi findet kaum noch statt oder nur noch irgendwie im kleinen Kreis. Aber wenn man mal in die Welt guckt, dann wird Christus verkündigt wie wahrscheinlich noch nie vorher. Es gibt viele Länder, da wäre ja undenkbar gewesen, dass der Name Jesu überhaupt genannt wird, dass man die Botschaft Christi verkündigt. Und da passiert es heute und da entstehen Gemeinden und da kommen Menschen zum Glauben, selbst in Ländern, wo es verboten ist. Das ist Grund zur Freude, darüber dürfen wir uns doch freuen. Das müssen wir nur mal sehen, wir sehen das oft gar nicht so. Aber wenn wir sehen, dann haben wir Grund zur Freude. Und das macht uns auch irgendwie frei von allem dem, was uns hier so schwer fällt. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache an diesem Aufruf zur Freude von Paulus. Denn das kann uns frei machen. Das kann uns frei machen. Denn wenn wir mal den Paulus angucken, das, dass er sich selber freuen kann im Gefängnis, das macht ihn ein Stück weit frei. Er sitzt immer noch in den Mauern, er sitzt immer noch in den Ketten, aber es kommt gar nicht mehr so sehr auf seine eigene Situation an, in der er steckt. Die Freude hängt da dran nicht. Die Freude hängt an dem, dass Christus verkündigt wird. Und das ist für uns und unser Leben was ganz arg Wichtiges. Denn wir stecken auch manchmal in solchen Gefängnissen. Vielleicht ist eine Krankheit für uns so ein Gefängnis geworden. Im Gefängnis der Krankheit, da muss man nicht verzweifeln, sondern auch da kann man sich freuen, wenn andere Christus verkündigen. Selbst dann, wenn ich es nicht mehr kann. Wenn ich das nicht aus dem Blick verliere, dass Christus verkündigt wird, dann habe ich auch da noch Grund zur Freude. Und es befreit mich ein Stück weit von dem, wie es mir geht. Oder wie auch immer das Gefängnis aussieht, das Gefängnis des Arbeitsalltags, der mich so gefangen nimmt, so beschäftigt, da kann man sich drin freuen, wenn man sieht, dass Christus verkündigt wird, auf welche Weise auch immer, vielleicht sogar im Arbeitsalltag. Oder das Gefängnis der Schule und allem dem, was mich da so nervt, Lehrer, Mitschüler und so weiter. Freut euch im Gefängnis der Arbeitslosigkeit, im Gefängnis der Trauer oder Einsamkeit, im Gefängnis des Zweifels oder des Unglaubens sogar. Auch dafür ist wichtig, dass wir uns freuen. Oder wenn wir ein bisschen globaler das angucken, im Gefängnis des Klimawandels, da stecken wir als Menschheit drin, oder der Kriege oder der Kriegsrhetorik. In der Welt mit all ihrem Leid, mit all ihrer Schuld, mit all ihrem Schwierigen, bis hinein in unsere persönlichen Probleme mit seinem Schwierigen. Überall ist Freude möglich, selbst wenn unser Leben im Kerker festsitzt, wenn wir sehen, wo Christus verkündigt wird. Deshalb ist es so wichtig, dieser Aufruf von Paulus, weil er uns ein Stück weit frei macht von dem, was uns sonst so vor Augen ist. Und das heißt jetzt nicht, dass wir uns mit der Lage in unserem Gefängnis anfreunden müssen. Das machte Paulus dort auch nicht. Der hat sicherlich gebetet, dass Gott ihn befreit. Und das dürfen wir auch und das sollen wir auch, dass Gott uns frei macht aus unseren Gefängnissen, aus unseren Krankheiten, aus den Zweifeln, aus dem Stress, aus den Verletzungen, aus dem Egoismus und was es nicht alles für Gefängnisse gibt. Betet dafür, ich habe es euch aufgeschrieben, betet dafür, dass Gott euch rausholt, dass er euch frei macht, aber macht die Befreiung nicht zur Bedingung eurer Freude. Das ist das. Betet dafür, dass er euch frei macht, aber freut euch nicht erst, wenn ihr frei seid, sondern freut euch schon vorher. Freuen können sich alle, denen das Wichtigste ist, dass Christus verkündigt wird. Und das, jetzt treibt der Paulus auf die Spitze in unserem Predigttext, das gilt sogar angesichts des Sterbens. Denn auch, wie man stirbt, ist eine Art der Verkündigung. Und Paulus weiß ganz genau, wenn er stirbt in diesem Gefängnis, dann ist selbst das noch Verkündigung. Und dann sagt er diesen Satz, den ihr alle kennt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Daraus spricht nicht nur die Gelassenheit eines Gefangenen, der dem Ernst seiner Situation ins Auge sehen muss, sondern daraus spricht sogar Freude. Freude, Vorfreude auf die Ewigkeit. Wo Christus im Blick ist, da kann sogar Sterben zum Gewinn werden. Das wissen wir alle und paradoxerweise wird daraus bei uns Christen nicht eine Sehnsucht nach dem Tod, sondern das, dass wir wissen, dass wir uns auf die Ewigkeit freuen, dadurch gewinnen wir Freude in diesem Leben. Dadurch gewinnen wir Lebensfreude. Weil der weiß, dass Christus der Herr ist, der kann alle unsere Gefängnisse und alle falschen Motive und alles andere dem unterordnen. Und deshalb ist es so wichtig. Mir fällt einer ein zum Schluss, der hat in einer ganz ähnlichen Situation wie Paulus ganz ähnliche Worte geschrieben, ganz ähnliche Töne angeschlagen. Der Dietrich Bonhoeffer ist auch im Gefängnis gesessen und er hat auch gewusst, dass es wahrscheinlich nicht mehr für ihn gut ausgeht und trotzdem hat er ganz ermutigende und sogar freudige Texte geschrieben, gerade in dieser Zeit. Das ist wirklich beeindruckend, diese Parallele, finde ich. Und da hat er in einem Brief an seine Verlobte Maria von Wedemeyer hat er geschrieben, ein Gedicht geschrieben. Da beschreibt er selbst den Tod, ganz ähnlich wie jetzt der Paulus am Ende. Sagt er, der Tod ist das höchste Fest auf dem Weg zur ewigen Freiheit. Auch bei ihm hat die schwierige Lage, in der er war, ihm die Freude auf Christus nicht nehmen können. Und das ist was ganz arg Wichtiges. Wir sind zum Glück nicht in der Todeszelle und trotzdem dürfen wir von Paulus und von Bonhoeffer lernen, wie das Vertrauen auf Christus uns gelassen und im besten Fall sogar fröhlich machen kann. Denn wir dürfen uns freuen und wir sollen uns freuen. Und wenn wir mitbekommen, wo und wie Christus überall verkündigt wird, dann dürfen wir uns ganz besonders freuen. Und es ist keine trotzige Freude gegen das, wie es in der Welt zugeht. Und es ist auch gar keine zynische Freude, sondern es ist eine Freude, die uns geschenkt wird. Eine Freude, die wir uns gar nicht selber geben können, sondern eine Freude, die uns Christus ins Herz legen kann. Und Paulus tut's, indem er uns den Blick darauf wendet, wo Christus verkündigt wird. Das ist das, worauf es ankommt. Wodurch und von wem und in welchen Motiven auch immer. Amen.